Mein Name ist Port, Dream Team Port. Vorname, Episode 205. Am 20. August 2018 jährte sich zum 30. Mal der Gründungstag des heutigen FPMG Supporters Club. Ursprünglich initiiert Mitte der 80er Jahre von der Interessengemeinschaft der Borussia Mönchengladbach Fanclubs und 1988 gegründet als Fanprojekt MG e.V., hat der eingetragene Verein heute vielfältige feste Strukturen mit ca. 7000 Mitgliedern. Das Motto ist geblieben: von Fans für Fans. Gefeiert wird das die ganze Saison 2018-19 und ein Höhepunkt ist eine große Party im Borussia-Park am 17. November 2018, zu der alle Mitglieder eingeladen sind. Angekündigt ist eine Zeitreise in das Jahr 1988. Der Einlass wird ausschließlich in Fankluft von 1988 oder älter gewährt. Passend dazu gibt statt modernem Kram schlicht das, was es zu der Zeit am Bökelberg auch gab. Bier, Cola sowie Currywurst, Pommes und ein niederrheinisches Tagesgericht. Wem das nicht genügt, dem sei die damals übliche Fantaktik ans Herz gelegt, das Reinschmuggeln. Auf geht's.
Wir sind jetzt im Jahr 1988, das heißt, wir machen eine Zeitreise und landen im 2018 in einem hochmodernen Stadion, in einem Businessbereich, das gab es früher alles nicht. Das heißt, wir sind komplett überrascht. Ja, und das ist eben dieser Effekt. Und da kann man jetzt nicht Kommerz, warum machen wir das in der Business raus? Ja, das ist ja gerade der Effekt. Um zu zeigen, wo wir 1988 waren, wie wir da aussahen, und was wir alles erlebt haben. Und jetzt sind wir plötzlich in einer ganz anderen Welt. Und das soll dieser Effekt sein. Gleichzeitig haben wir aber gesagt, machen wir hier gar kein Schnicki-Schnacki, sondern wir haben, und das ist jetzt gleich auch eröffnet, Currywurst, Pommes, Bratwurst und Möhren übereinander, sonst ja alles. So, kein Schnickschnack. Und das haben wir hier geschrieben. Es gibt alle Bier. Man kann wählen zwischen Pilz und Alt.
1988? Da gab es wohl Fangesänge, die den heutigen Ansprüchen an die politische Korrektheit nicht ganz genügen konnten, die viele aber ganz lustig fanden.
Wir lieben dicke Titten,
und Dickluft,
wir gehen einmal täglich,
in Dickluft,
und wenn die Reichsbahn brennt,
dann ist das,
dann war Borussia wieder da.
So, dann kann es jetzt wirklich losgehen. Im Rahmen der Party 30 Jahre Fanprojekt am 17.11.2018 geben BO, die seit 1995 bestehende Fanband der Gladbacher Szene, für die Gäste im Borussia-Park ein Live-Konzert in der Besetzung Thomas Tauer-Weinmann an den Drums, Gesang Uwe Meyer, am Bass Fabian Kress-Stanke und Dirk Howie Hauröder an der Gitarre. Gespielt werden die bekannten sangestauglichen Kurven- und Partyklassiker. Und begeistert mitgeschmettert, sodass der spielfreie Samstag dennoch der Stimmbildung dienen kann. Mit freundlicher Genehmigung dürfen wir in dieser Episode Ausschnitte des Auftritts verwenden. Und das erwartet euch jetzt. Ein Interview in verschiedenen Teilen mit dem ersten Vorsitzenden des Fanprojekts Thomas Ludwig und dann immer wieder einige unserer Klassiker, unserer Kurvenklassiker gespielt von BO. Viel Spaß!
Okay, 30 Jahre Fanprojekt. Lange Zeit. Wir als BO sind seit 95 dabei. Da gab es die ersten Auftritte. Kess, wo war der erste Auftritt? Der war schon noch nicht am Start. Wo war der erste Auftritt?
Der erste Auftritt von BO war 1995 in Hartstetten.
Einer hier von Hartstetten?
Stimmt das?
Wahrscheinlich, ne? Okay, dann kam ich ein Jahr später dabei. Da haben wir geprobt und gedacht, okay, jetzt müssen wir mal eine Scheibe rausbringen. Wir sind hier für die ganzen Rockfans von Borussia Mönchengladbach. Da kam man tatsächlich 1998 unsere erste CD mit 4 Songs raus. Rock Borussia, vielleicht wird sich der eine oder andere daran erinnern. Ja? Erinnert sich der eine oder andere noch daran? Okay. Und dann ging die wilde Fahrt los. Partys, Feiern, CDs, immer hin und her. Groupies, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Mann, war das geil! Oh, meine Frau ist da, scheiße. Hallo. Alles, was ich haben muss. Okay, als nächstes, ihr kennt ihn alle, unser Schlagerwart Kress empfangt ihn mit einem tosenden Applaus.
Danke, danke.
Ja.
So, einen schönen guten Abend. Ihr wisst ja, der Fußball ist nicht mehr so, wie er früher war. Und auch wir als BO haben das thematisiert. Und deswegen jetzt die Rohversion unserer fußballkritischen Einlage. Dein Verein.
Echt dieses Gefühl, die Freude auf das nächste Spiel. Die Woche feiert ohne Frust, Ungewissheit bis zum Schluss. Manchmal kommt die Frage nach dem Sinn, und du fährst immer wieder hin, denn du hast es schon gesehen. Dein Verein kann untergehen, aber nie für alle Zeit. Und ist der nächste Sieg auch weit? Das Einzige, was bleibt, auch wenn es nichts zu warten treibt. Wohin du immer gehst, ist dein Verein, zu dem du stehst. Und deine Reise quer ins Land, kostet dich Geld und den Verstand. Wohin du immer gehst, der Sport ist nicht mehr, was er war, das ist dir schon lange klar. Kommerzialisiert wie noch nie, Montagsspiel und Videoschiri. Wer hat dir das Spiel geklaut und dein Stehplatz abgebaut? Ein Stadion wird umgetauft, die Seele des Vereins verkauft. Und wir haben es längst gesehen, es wird ewig so weitergehen. Wir erwarten viel zu viel, denn nur das Geld regiert das Spiel. Das Einzige, was bleibt, auch wenn es dich zum Wahnsinn treibt. Wohin du immer gehst, ist dein Verein, zu dem du stehst. Und deine Reise quer durchs Land, das ist nicht Geld und den Verstand. Wohin du immer gehst. Niemals für die Ewigkeit. Spieler kommen und sie gehen. Wie viele hast du schon gesehen? Woche für Woche feiern oder Frust. Ungewissheit bis zum Schluss. Manchmal kommt die Frage nach dem Sinn. Doch du fährst immer wieder hin. Denn du hast es schon gesehen. Dein Verein kann untergehen. Aber nie für alle Zeit. Und ist der nächste Sieg auf Wein? Das ist Einzige, was bleibt, auch wenn es dich zum Wahnsinn treibt. Wohin du immer gehst, ist dein Verein, zu dem du stehst. Und deine Reise quer durchs Land kostet dich Geld und den Verstand. Wohin du immer gehst, ist dein Verein, zu dem du stehst.
So, heute Samstag, der 17.11.2018. Es ist Länderspielpause, aber trotzdem ist was los in Mönchengladbach an diesem spielfreien, bundesligalosen Wochenende. Es gibt eine Geburtstagsfeier, es gibt einen 30er zu feiern. Das Fanprojekt Mönchengladbach feiert sein 30-jähriges Bestehen und lädt am Abend im Borussia-Park seine Mitglieder zu einer Zeitreise in das Jahr 1988 ein. Alle werden in Fanklamotten erscheinen, die nicht jünger als 30 Jahre alt sind. Wir sind schon alle sehr gespannt darauf, wie dieses Treffen so kurz nach Karnevalsbeginn am 11.11. wird. Und man munkelt, dass dem einen oder anderen allerdings sein Originaltrikot von 88 etwas eingelaufen sein soll. Wir sind im Fanhaus, es ist jetzt 16 Uhr. Und so ein runder Geburtstag ist natürlich immer auch Zeit für einen Rückblick. Und bei mir ist Thomas Ludwig, der erste Vorsitzende des Fanprojekts Mönchengladbach Supporters Club. der sich freundlicherweise die Zeit nimmt, uns ein bisschen was zur Geschichte des Fanprojekts heute zu erzählen. Hallo Thomas.
Hallo zusammen. Ja, heute ganz spannender Tag mit 30 Jahre Fanprojekt. Unser Gründungsdatum ist ja eigentlich der 20. August, aber wir haben uns diesmal überlegt, dass wir im November feiern, um es letztendlich auch mal ein bisschen abzukoppeln aus dem normalen Fußballgeschäft, und deshalb heute der Termin. Ja, ich selber durfte 1988 bei der Gründung noch nicht dabei sein. Das hat sich bei mir alles ein bisschen später erst ereignet. Das Ganze begründet darauf, der Fanclub Lorelei, dem ich ja jetzt auch schon über 30 Jahre zugehöre, ist eines der Gründungsväter des Fanprojektes. Und das war bei mir so 89, 90, wo mich damals mein bester Freund Jürgen Nickel begeistert hat, hier das Fanprojekt mitzugestalten. Und seit 1994 bin ich der Vorsitzende.
Ja, Jürgen Nickel steht immer bei mir im 16er. Wir stehen immer zusammen, und in einer vorherigen Podcast-Episode hat er auch mal ein bisschen erzählt mit seiner Mitgliedsnummer 001, die er sich damals als Schatzmeister geben durfte. Was erwartet uns denn heute Abend auf der Party?
Ja, ich denke, viele Erinnerungen, viele Leute, die einfach auch uns über die Jahre begleitet haben. Wir treffen uns einfach, um ein bisschen uns selber zu feiern. Also das ist ja auch mal erlaubt, denke ich, nach dem, was wir die letzten 30 Jahre alles gemeinsam erlebt haben. Vielleicht auch ein bisschen gedämpft. Wir wissen ja alle, zu Beginn des Jahres hat uns ja unser Herzstück, die Walli, verloren. Oder haben wir die Walli verloren. Wäre natürlich für sie auch nochmal eine richtig schöne Fete gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sich heute auch die ein oder andere Erinnerung an Walli einstellen wird, weil sie ja auch maßgeblich die 30 Jahre Fanprojekt mitbegleitet hat.
Ich habe gesagt, du bist der erste Vorsitzende des Fanprojekts. Was genau sind denn deine Aufgaben und wie zeitaufwendig ist diese Tätigkeit?
Also das muss man jetzt auch über die Jahre betrachten. Also grundsätzlich, was ist ein erster Vorsitzender? Wir sind ein eingetragener Verein im Vereinsregister. Das heißt, es gibt grundsätzlich einen Vorstand. Und bei mir war das Ganze so, dass 95, als wir in Aiken den Fanladen aufgemacht haben, ja eigentlich die Situation bei mir da war, dass ich Zeit hatte, war gerade mit meinem Studium in den letzten Zügen. Und habe einfach den Fanladen aufgemacht und da ja auch gemeinsam die Zeit mit Walli verbracht. Denn über die Jahre hat man dann auch beruflich Fuß gefasst, so dass ich jetzt aktuell eigentlich mit dem operativen Tagesgeschäft, so möchte ich es mal nennen, eigentlich gar nichts mehr zu tun habe, sondern ich mache ja Vereinsführung, auch so ein bisschen im Hintergrund die Strategie des Vereines, wie wollen wir uns eigentlich entwickeln, was sind eigentlich die Dinge, auf die wir achten müssen. Bin halt sehr, sehr aufmerksam in dem, was rund um den Fußball passiert, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben hier eine Fankultur entwickelt und diese Fankultur hat halt seine Gefahren aus allen Richtungen. Einmal natürlich der ganze Kommerz, der auf den Fußball einbricht, dann aber auch unsere eigene Szene, wenn wir zu sehr in Richtung reindriften, wo wir mit politischer Unterwanderung oder mit Gewalt zu tun hätten, wäre das auch sehr, sehr gefährlich. Das heißt, ich sehe mich so in der Rolle des Beobachters. Was sind so übergeordnet die Einflüsse, die auf den Fußball einbrechen? Und was hat das für Konsequenzen, für Folgen für die Fanarbeit, für das, was man in der Öffentlichkeit für Zeichen setzt und für Argumente bringt? Und habe natürlich dann aufgrund meiner Rolle inzwischen auch eine, in Anführungsstrichen und im wahrsten Sinne des Wortes, ehrenvolle Aufgabe. Ich bin im Ehrenrat des Vereines und dort ist ja auch so ein bisschen die Schnittstelle zur Vereinsführung, zum Aufsichtsrat, und da bin ich natürlich dann auch sehr viel in Gesprächen mit den Leuten, die den Verein organisieren und dem Verein auch eine Richtung geben, und bringe dort die Fannähe in den Verein hinein.
Wir können ja später nochmal über den einen oder anderen Punkt, über die Inhalte reden. Ich wollte mal zurück zu dem Anfang. Und zwar bist du ja nicht gleich beim Fanprojekt gewesen, sondern was war dein Borussia-Erweckungserlebnis oder wie bist du zum Fan erstmal geworden?
Ja, also vielleicht auch mal vom Grundsatz her, ich komme ja nicht aus Mönchengladbach, sondern der Fanclub Lorelei ja auch nicht. Wir sind aus Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Hessen und es wurde mir in die Wiege gelegt, das hört sich so platt und pathetisch zugleich an. Ich war mit vielleicht 4 Jahren in der Nachbarschaft beim Kumpel im Garten, habe Fußball gekickt und das war 72, 73 so in dem Dreh und dann wurde die klassische Frage gestellt, Bayern oder Gladbach und ich habe Gladbach gesagt und das hat mich dann weiter verfolgt in meinem Leben. Das erste bewusste Erlebnis war 79 gegen Roter Stern Belgrad, UEFA-Pokal. Weiß ich noch, habe ich am Fernseher gesessen und ein Spieler mit weißem Trikot schnappt sich den Ball, legt ihn auf den Elfmeterpunkt und schießt ihn rein. Und damals überhaupt nicht gewusst, was das ist. Auf jeden Fall mich tierisch gefreut. Ein Jahr später total entsetzt, weil dieselbe Situation, nur damals dann die Falschen gewonnen mit Eintracht Frankfurt im UEFA-Pokal. Also das sind so die Kindheitserinnerungen, die ich habe. Und dann durch den Kontakt zum Fanclub Lorelei dann einfach auch gezeigt bekommen, dass man mitgestalten kann, dass Fußball nicht nur Fußball gucken ist und Fanszene nicht nur ein wilder Haufen ist, sondern dass dort Leute sich zusammenfinden, die sehr nachdenken über das, was im Fußball passiert. Und wenn man da auch mal in die Zeit zurückblickt, wir waren mit 10.000 Leuten am Bökelberg bei einem Heimspiel. Das war so normal. Also wenn es mal mehr Zuschauer waren, natürlich klassisch gegen Bayern München, da war es dann immer ausverkauft mit den berühmten 34.500 Zuschauern. Gegen Köln waren es vielleicht auch nur 25.000, gegen Dortmund vielleicht auch über 20.000, aber normal zu der Zeit war, dass man Zuschauer zwischen 15.000 und 20.000 Zuschauer hatte. Und das ist natürlich eine Zeit, die gar nicht mehr zu vergleichen ist mit dem, was wir heute erleben. Und damals war leider auch das Thema Gewalt in den Stadien sehr, sehr verbreitet. Und das war ja eigentlich auch der Grund, warum es das Fanprojekt seinerzeit gegeben hat, dass man gesagt hat, wir müssen einen Gegenpol bilden gegen Gewalt im Stadion. Die Leute, die zum Fußball gehen, weil sie den Fußball lieben und den Zusammenhalt in der Kurve lieben, in irgendeiner Form eine Stimme geben und einen Gegenpol zur Gewalt bilden. Und das hat ja ganz, ganz gut funktioniert.
Ja, du hast natürlich jetzt im Laufe deiner Fankarriere auch viele, viele Spiele gesehen. Ich weiß nicht, siehst du alle Spiele? Vermutlich.
Ich habe, das hört sich jetzt sehr arrogant an, aber ich habe echt aufgehört zu zählen. Also es dürften jetzt so rund 1.000 Pflichtspiele der Borussia gewesen sein, die man geguckt hat. Also bis vor 3 Jahren habe ich eigentlich komplett alle Spiele gesehen. Ich glaube, das waren vielleicht 2 oder 3 Spiele. Da hatte ich echt mal einen schlechten Tag, auch bei der Arbeit, dass ich nicht los konnte. Mittlerweile als Familienvater hat man natürlich dann plötzlich auch noch mal eine andere Verantwortung. Und so dünnt sich auswärts gerade ein bisschen was aus. Aber normalerweise alles das, was geht, wird schon gefahren.
Dann kommt natürlich jetzt die klassische Frage, was waren die geilsten 3 Spiele, die geilsten 2 Spiele, das geilste Spiel, das für dich in deiner Fan-Vita steht?
Also emotional das geilste, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, natürlich das 1-1 gegen Bochum zu Hause, Quatsch, also das 1-0 zu Hause gegen Bochum, dann das 1-1 in Bochum, also die Relegation, eigentlich die komplette Saison, die wir damals hatten, das war schon einfach unglaublich, ja, ich meine, du warst ja selber dabei, was da alles passiert ist, eigentlich ein Abstieg und ein Aufstieg zugleich innerhalb von einer Saison und dieses Hoffen und Bangen und das Wissen, was alles dahinter steht, also das werde ich mein Leben nie vergessen, insbesondere, dass dann so 10 Minuten vor Schluss alle anfangen zu singen, die Seele brennt und da kann ich jetzt noch anfangen zu weinen, also es ist einfach das Emotionalste. Das, was am meisten Spaß gemacht hat damals, war Auswärtsspiel bei Arsenal London. Damals noch in deren alten Stadion. Werde ich auch nie vergessen, wir haben hier eine Busreise organisiert. Mit, ich glaube, am Ende waren es 20 Busse, die wir da hatten. mit entsprechenden Leuten und mit dem hier, wie heißt der, mit dem Zug dann rübergesetzt, mit dem Shuttle. Und dann eine Choreografie gemacht in London, was ja für die an der Stelle überhaupt nicht ja, greifbar war, und haben das ganze Spiel über gestanden. Und zur Halbzeitpause, weiß ich noch, gab es dann so diese Leutschrift, wenn wir uns nicht setzen, werden wir alle verhuftet. Und dann haben wir erstmal alle gelacht. Und am Ende war es dann so, dass die Arsenal-Fans sich stellen durften, und das unter großem Applaus. Und das war einfach nur ein richtig geiles Erlebnis. Das war 96, wenn ich es eben in der Euphorie noch nicht erzählt habe. Ja, und ansonsten, was wir unter Favre an Fußball gesehen haben, das waren ja Spiele, wo wir uns wirklich angeschaut haben und der Motto, ist das alles echt? Aber ich glaube, der Erfolg ist eigentlich nicht das Wesentliche, was uns ins Stadion getrieben hat und was uns so emotional mit dem Verein verbunden hat, sondern es ist einfach dieses Gefühl Borussia, dieser ja viel zitierte Mythos. Und ich glaube, das hat alles 99 so richtig angefangen, als wir den ersten Abstieg der Vereinsgeschichte einfach durchleben mussten und wir auch einen Teil der Verantwortung als Fanszene übernommen haben, dass der Verein nicht untergeht. Und das hat so viel Bindung erzeugt zu Borussia, dass wir eigentlich seither eine Riesensymbiose sind zwischen Verein und Fans. Und da ist es eigentlich egal, ob wir erfolgreich Fußball spielen oder ob wir einfach nur Fußball spielen. Es ist wichtig, dass wir merken, dass auf dem Platz die Leute mit Herz dabei sind. Und das ist das Wesentliche.
Dann war der Abstieg nicht das schlimmste Erlebnis mit Borussia. Was dann?
Was war denn schlimm? Frankfurt war schlimm jetzt, also die jüngste Niederlage im Pokal-Halbfinale, weil das so spürbar war, dass dieser Zyklus, den wir mit Favre hatten, dieser eigentlich richtig positive Trend, dass wir erfolgreich Fußball spielen können, der wurde einfach nicht belohnt. Und ich glaube, das hat für viele einfach auch so ein bisschen einen Bruch erzeugt in der Hoffnung, dass tatsächlich man mal was erreichen könnte mit Borussia. Also das hat auch lange wehgetan, weil es einfach unnötig war. Frankfurt war seinerzeit die schlechteste Mannschaft in der Rückrunde und wir schaffen es einfach nicht, da einfach mal mit einer mutigen Leistung dagegen uns zu stellen, weil mir geht es nicht um den Titel, nur einfach mal Fußball Deutschland zu zeigen, wenn wir mal in Berlin ein Endspiel mitgestalten dürfen. Ich glaube, da hat jeder einfach mal Bock drauf mit, keine Ahnung, wie viel tausend Borussen wir dann in Berlin wären. Und das ist uns halt eben da verwehrt geblieben und das ist halt schade. Und ich sag mal sportlich, dass ich dort irgendwie was verknüpfe, was wehtut, ist selten geworden. Was damals auch sehr, sehr wehgetan hat, war der Rücktritt von Hans Meyer. Da habe ich, glaube ich, auch die eine oder andere Träne verdrücken müssen, weil er ja nicht gegangen ist, weil er keinen Erfolg mehr hatte, sondern weil das Umfeld und gerade die Presse ihn da so unter Druck gesetzt hat, dass es eigentlich gar nicht mehr anders möglich war. Und also sowas tut eher weh als irgendwie was sportliche Hintergründe hat.
Wie ist deine Seelenlage als Fan jetzt gerade im November 2018?
Ja, man guckt auf die Tabelle und denkt, jo, Zweiter. Dann guckt man auf die Tabelle und guckt, schon 23 Punkte und das erst nach 11 Spielen. Aber irgendwie hat man immer noch so die große Sorge, sich darauf einzulassen. Das ist zumindest das, was mir gerade so durch den Kopf geht. Wir hatten vor ein paar Jahren mal eine Situation, da hatten wir das Gastspiel in Dortmund und waren auch alle ein bisschen euphorisiert, dass es tatsächlich eine richtig coole Saison geben kann. Und dann kam Kollege Kramer mit seinem wunderschönen Eigentor. Und das ist irgendwie, ich scheue mich noch, mich drauf einzulassen. vielleicht auch ein bisschen aus Selbstschutz und guckt da wirklich sehr skeptisch drauf, aber natürlich insgeheim. Es ist schon ein geiles Gefühl, insbesondere wenn es so weitergeht und die Aussicht besteht, dann am 34. Spieltag gegen die kleine Borussia ein Endspiel zu haben. Aber ich habe mich jetzt so damit arrangiert, dass ich sage, solange dieser Traum aufrecht erhalten werden kann, dass man am letzten Spieltag noch die Chance hat, Meister zu werden, ist das richtig geil.
Okay, lange ist es her. Aber trotzdem singen wir es immer wieder gerne. Und man weiß nie, wie es kommt. Wir hatten ja schon einige hier. Und zwar die Meisterschaft am Niederrhein!
Ja, das sind die angenehmen Seiten. Jetzt hast du auch erzählt, du bist ja schon seit Kindesbeinen an Fußball interessiert, wobei sich das auch gewandelt hat. Gibt es denn für dich als Fan oder auch als Fanvertreter, ist es denkbar, dass du irgendwann dein Fansein nicht mehr im Stadion ausleben könntest, dass du irgendwann dich abwendest vom Fußball?
Das muss man jetzt ganz, ganz sauber trennen. Also Fußball im Allgemeinen und Borussia im Speziellen. Borussia im Speziellen, da werde ich mich nie abwenden können, weil es einfach auch in meiner eigenen Hand liegt, mit zu gestalten, wie sich Borussia entwickelt. Und deswegen bin ich sehr, sehr fest davon überzeugt, dass bei aller Entwicklung, die jetzt allgemein im Fußball entsteht, Borussia sich so, wie wir Borussia lieben, weiterentwickelt und sich nicht in Konzern verwandelt mit irgendeinem Scheich oder sonst was und an die großen Gelder von fremden Investoren interessiert ist. Der Fußball im Allgemeinen, da bin ich schon sehr, sehr besorgt. Also gerade eben, bevor ich hierher gekommen bin, habe ich Schlagzeilen nochmal gelesen über das, was gerade bei der FIFA wieder los ist, dass dort irgendwelche Pläne entstehen, den Fußball komplett zu verkaufen an Investorengruppen. Und wir haben auch zu Beginn der Saison ein YouTube-Video veröffentlicht als Fanprojekt, wo man auch mal kritische Stimmen gebündelt hat aus verschiedenen Richtungen, wie sich der Fußball gerade fehlentwickelt. Also das viele Geld im Fußball ist halt eben das Schlimme. Und dadurch, dass nicht jeder dasselbe Geld zur Verfügung hat, gehen natürlich viele Vereine Wege, um an Geld zu kommen und gehen damit über Faninteressen hinweg. Und wenn ich auch an Spielplansgestaltung denke etc., was da alles inzwischen in Kauf genommen wird, Fußball Montags zu zeigen, ist ja auch eine Sache, die jetzt eingebracht wurde in die Bundesliga. Wenn man es jetzt richtig verfolgt, konnten die Fanproteste das jetzt wieder in die richtige Richtung bringen, sodass bei der Ausschreibung der nächsten Fernsehverträge das Montagsspiel wieder rausfällt. Also alles das, was dazu führt, dass die Fans im Stadion vergessen werden, das ist das, was das Schlimme an der Entwicklung des Fußballs ist. Und wie ich es eben gesagt habe, bei Borussia habe ich echt das richtig gute Gefühl, dass die es verstanden haben, wie wichtig Fans im Stadion sind. Und deshalb mache ich mir auch keine Sorgen und werde mich auch nie von Borussia abwenden. Aber zum Beispiel das Länderspiel, was jetzt am Donnerstag gelaufen ist, das hat mich gerade mal gar nicht interessiert.
Ja, das hat man auch gesehen. Wie hat das irgendein Spieler, Kimmich oder so, gesagt? Er kam sich vor wie in einer Badeanstalt mit blauen Kacheln drumherum, weil die Sitze doch auch weitgehend leer gewesen sind. Also viele Menschen reagieren ja ähnlich. Mir geht es in vielen, vielen Dingen, die du ja gerade sagst, eigentlich auch sehr ähnlich. Ja, lass uns mal ein bisschen reden über das Fanprojekt Mönchengladbach oder Fanprojekt Mönchengladbach Supporters Club. Mhm. Über die Begriffe, die da drin stecken. Wie würdest du denn den heutigen Fan definieren? Was ist ein Fan heutzutage?
Also Fan ist der mit Leidenschaft hinter einer Sache steht und natürlich mit einer positiv besetzten Leidenschaft. Das ist, was Fansein ausmacht, denn natürlich Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt. Das heißt, dass man auch akzeptiert, dass jeder sein Fansein auf eine Art und Weise auslebt, wenn es der Sache dient und nicht, dass er genauso das Fansein auslebt. Also ganz klassisch, ich kann mit einer Kutte ins Stadion gehen, ich kann mit einem Trikot ins Stadion gehen, ich kann mir die Spiele am Bierstand anschauen, ich kann den Block 90 Minuten singen, wenn alle dasselbe im Sinn haben und zwar positiv mit ihrer Idee Borussia unterstützen, dann ist jeder in seiner Art und in seiner Facette als Fan natürlich dann gern gesehen und akzeptiert.
Hat sich das in den letzten 30 Jahren verändert? Ist der Fan heute ein anderer als der von vor 25, 20 Jahren?
Mit Sicherheit. Also der Fan, der vor 20, 30 Jahren ins Stadion gegangen ist, der ist ins Stadion gegangen, weil er wirklich fasziniert war von Fußball und fasziniert war von der Fankurve. Mit der WM 2006 haben wir ja Fußball gesellschaftsfähig gemacht bekommen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch plötzlich Leute ins Stadion gegangen sind, insbesondere dann in diese modernisierten Stadien, um es mal so zu nennen. Und vielleicht Fußball eher als Unterhaltung oder als Event oder als sonst was sehen. Das ist ja, wie soll man es nennen? Es ist, ist so grenzgängerig. Ne? Ich meine, wenn die zu Borussia gehen und sagen, ich will ein Event erleben, mindestens 3 Tore, und wenn es zur Halbzeit 0-0 nur steht, dann fange ich an zu pfeifen. Dann ist das nicht das, was ich unter Fansein verstehe. Aber trotzdem hat er die Berechtigung, sich eine Eintrittskarte zu kaufen und einem Event beizuwohnen. Wir haben mal gesagt, es gibt aktive Fans. Das ist so ein bisschen auch die Abgrenzung, die wir als Fanprojekt Supporters Club machen, dass wir sagen, wir unterstützen die aktive Fanszene, damit die in der Lage ist, ihr Fansein auszuleben. Und ich denke, auf diesen Fokus würde ich mich dann auch konzentrieren wollen.
Wenn wir über Fans reden, dann denkt man in der Vergangenheit vielleicht an Kutten, Hooligans, wie auch immer, moderne Fans, das sind vor allen Dingen die Ultras. In welchem Verhältnis steht denn das Fanprojekt zu den Ultras?
Also was ist die Rolle des Fanprojektes in der Fankurve? Integration, die Klammer bilden. Das heißt, das ist eigentlich das, was über allem steht, dass wir eine gemeinsame Kurve haben. Und deshalb war von Anbeginn an, als die Ultra-Idee oder Ultrakultur in die Fankurven Einzug gehalten hat, unser Ansinnen, Ultras in die Fankurve zu integrieren. Also es ist nicht wichtig, Ultras in das Fanprojekt zu integrieren. Das ist gar nicht unser Ansinnen, sondern Ultras in die Fanszene zu integrieren. Und das ist das, was ich eben meinte. Egal, in welcher Form du dein Fansein ausleben willst, wichtig ist, dass es in die richtige Richtung geht, dass es für Borussia ist. Und natürlich gerade in so einer Jugendkultur, in einer Ultrakultur gibt es Grenzen, die deutlich schneller überschritten werden als vielleicht in einer, ich sag jetzt mal, normalen Fankultur, die wir in den Fankurven haben. Und deshalb werden wir da auch immer kritisch drauf schauen, dass wir sagen, wir wollen keine Gewalt, wir wollen keine Dinge, Spruchbänder, Beleidigungen etc., die in eine Richtung gehen, die unseren Freiraum einschränken, weil das ist eigentlich das, was mir immer wichtig ist. Durch diese hohe Akzeptanz, die der Verein uns als Fanvertretung gegenüber erbringt, haben wir natürlich auch Verantwortung über unseren Freiraum der Nordkurve. Und wenn es dort zu sehr in eine Richtung geht, wo wir von außen reglementiert werden müssten, dann verlieren wir unseren Freiraum. Und das ist eigentlich das hohe Gut, wofür wir kämpfen werden. Und das ist, was ich dann meine mit Grenzübertritte, wenn es dann zu sehr in eine Richtung geht, ob jetzt politisch unterwandert oder gewalttätig motiviert, dann müssen wir einfach einschreiten.
Und also aus meiner Beobachtung, ich weiß nicht, wie du das siehst, gibt es schon auch eine Besonderheit der Gladbacher Ultras im Verhältnis zu anderen Ultraszenen, die, wo teilweise ja die Vereine auch den Kontakt verloren haben, ne?
Das ist halt eben das Ergebnis unserer Arbeit, dass wir diese Integration einfach fördern. Ich meine, wir haben, auch wenn es sich nicht so eindeutig immer nach außen darstellt, ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt zur Fanbetreuung in Köln und haben halt gemerkt, wie es da gelaufen ist, wie sich da die Ultra-Bewegung halt eben nicht hat integrieren lassen in die Fanszene, und dann fangen die an, ihr Eigenleben zu führen, und wenn man die dann auch ignoriert unter dem Motto, vielleicht ist das nur eine Modeerscheinung und es lebt auch irgendwann wieder aus, und dann hast du das alles verloren. Und das war von Anfang an immer unsere Denke. Wir sind eine Kurve, und der in der Kurve steht, hat ein Interesse, und zwar für Borussia. Und wenn das Interesse für Borussia ist, gehört er zur Kurve dazu und hat dann die Berechtigung, integriert zu werden in den Verein. Und ich glaube, das ist das, was andere Fanszenen versäumt haben, wirklich dann auch diese Integration der Ultras überhaupt anzugehen und sich da auch mit denen zu beschäftigen. Was ist denn eigentlich der Grund, warum man da gewisse Themen und Dinge kritisch anmerkt? Ist das tatsächlich auch mal eine Sache, der man sich annehmen muss und auch mal hinterfragen muss, bin ich als Verein auch auf dem richtigen Weg? Und wenn man dann diese Kritik nicht zulässt, und dann darf man sich nicht wundern, wenn sich die Ultras dann in einer eigenen Welt weiterentwickeln. Und man kann sie, Gott sei Dank sind wir ja in Deutschland, man kann sie nicht einfach aussperren. Und das finde ich dann auch ganz, ganz wichtig.
Der zweite Bestandteil des Namens ist der Begriff Projekt. Jetzt müssen wir vielleicht nicht ganz auf die technische Konstruktion dieser Fanprojekte in der Anfangszeit eingehen. Aber woran würdest du heute noch das Projekthafte dieser Institution Fanprojekt sehen?
Ja, also ist eigentlich nur eine Frage der Namensfindung. Das war so Mitte, Ende der 80er Jahre. Diese Fanprojekte waren ja eigentlich entstanden aus der Situation heraus, dass sich Leute motiviert gefühlt haben, gegen Gewalt in den Stadien sich zu organisieren. Und man hat das als Projekt betitelt. Das war irgendwie mal so einfach das passende Wort dafür. Und ich habe jetzt das als Projekt nie, also Projekt als zeitlich begrenzte Situation gesehen. Ich komme ja aus der Technik, also ich bin vom Beruf her ja kein Fan, sondern gehe ja ganz normal arbeiten und habe einen technischen Beruf und habe mir da eigentlich auch schon meine Gedanken gemacht von der Wortfindung her. Eigentlich ist das Fanprojekt übergegangen in das Fanhaus, dass du sagst, das Fanhaus eigentlich als ja stabiles, statisches Objekt, das dann nicht mehr in irgendeiner Form eine zeitliche Komponente drin hat. Und der Ankerpunkt eigentlich unserer Fankultur, wenn man das so konsequent ja verfolgen würde. Aber das Wort Fanprojekt oder ja dann auch seit 2013 Supporters Club, das hat sich, denke ich, dann auch irgendwie in den Sprachgebrauch einfach eingebürgert.
Ich habe mich auch ein bisschen im Vorfeld beschäftigt. Mir kam so der Gedanke, ja, ein Projekt ist erstmal etwas, das nie fertig ist, ja, das, wo man einfach immer weiter basteln kann. Und das wird ja dann vielleicht zu diesem Fanprojekt hier in Mönchengladbach auch ganz gut passen. Ja, Mönchengladbach, das impliziert ja zunächst mal eine Beschränkung auf die Stadtgrenzen in Mönchengladbach. In welchen Bereichen ist denn das Fanprojekt tatsächlich in Mönchengladbach tätig?
Also Fanprojekt Mönchengladbach bedeutet ja erst einmal, dass wir Borussia Mönchengladbach unterstützen. Deshalb der Zusatz Mönchengladbach. Eigentlich ist die Wahrnehmung jetzt in der Stadt Mönchengladbach früher in Aiken eine ganz andere gewesen. Unser Fanladen, den wir hatten, der hat auch Öffnungszeiten gehabt. War mitten in der Fußgängerzone, dass du auch in Anführungsstrichen die Laufkundschaft hattest. Jetzt hier natürlich das Fanhaus so ein bisschen weit weg von Schufs. Haben wir auch versucht, über Öffnungszeiten, über Tag attraktiv zu halten. Aber das hat irgendwie den Erfolg dann doch nicht so. Es soll eine Begegnungsstätte sein von Menschen, die Borussia in irgendeiner Form erleben wollen. Vermutlich ist ja inzwischen auch das Bedürfnis gar nicht mehr so da. Also wenn ich dann nochmal an den Fanladen erinnere, 99 in dem Abstiegsjahr, da war ein hohes Bedürfnis da, sich einfach auch zu treffen mit Leuten, die dasselbe empfinden in dieser ja sehr, sehr schwierigen Phase, in der der Verein steckte. Und die haben wir ja Gott sei Dank auch nicht so diese Situation, dass man sich unter Gleichgesinnten treffen muss, um gemeinsam irgendeine schwierige Situation zu überstehen. Natürlich haben wir hier auch ein paar Möglichkeiten. Man hat hier einen Bolzplatz, man kann hier seine Freizeit verbringen. Aber das ist eigentlich auch nicht jetzt so direkt mehr der Anspruch, den wir haben. Wichtig ist ja vielmehr, dass wir überregional außerhalb von Mönchengladbach wahrgenommen werden. Da haben wir ja die Regionalbetreuer ins Leben gerufen, die sich ja über Deutschland verteilen. Und für mich ist das Fanprojekt eigentlich inzwischen ein Netzwerk von Gleichgesinnten. Und da ist es eigentlich egal, wo du gerade bist. Und wichtig ist halt, dass die Zentrale dieses Netzwerkes hier in Mönchengladbach, hier im Fanhaus ist.
Ja, und dann haben wir noch den Zusatz. Du sagtest, es ist seit einigen Jahren Supporters Club. Da müssen wir jetzt vielleicht auch nicht auf die Details eingehen von irgendwelchen Konstruktionen, aber es heißt ja eben nicht mehr Fan, sondern Supporters. Was steckt denn da für ein Gedanke dahinter?
Also das ist dann auch einfach dahin geschuldet, ich habe ja gesagt, Fanprojekt ist ein besetztes Wort und dieses besetzte Wort sind halt eben die sozialpädagogischen Fanprojekte. Und wir haben ja eigentlich sehr, sehr lange, 25 Jahre, um es genau zu nehmen, bei unserem letzten Jubiläumsjahr beides vereinigt. Wir konnten den sozialen Auftrag, den stadtpolitischen Auftrag übernehmen mit unserer Struktur und gleichzeitig auch die Stimme der Fans und die Interessensvertretung der Fans sein. Leider Gottes hatte das Finanzamt was dagegen, dass Fanbetreuung auch ein gesellschaftspolitischer Auftrag ist. Es ist halt eben keine gemeinnützige Arbeit. Das hat dann dazu geführt, dass wir ein sozialpädagogisches Fanprojekt de Kull dann ins Leben gerufen haben, um diese sozialpädagogische Arbeit denn in der Stadt Mönchengladbach fortzusetzen. Und damit wir da jetzt nicht durch die Begriffsähnlichkeit in irgendeiner Form ständig verwechselt werden, haben wir gesagt, pass auf, wir als Interessensvertreter sind jetzt der Supporters Club und aus der Vergangenheit heraus halt eben FBMG, also Fanprojekt Mönchengladbach Supporters Club, treten aber nicht mehr öffentlich als Fanprojekt in Erscheinung, weil, um damit einfach dem Fanprojekt der Kull nicht ständig in irgendeiner Form in die Quere zu kommen. Und das ist jetzt in der Veröffentlichung ist das so sauber geregelt, aber wir merken es da selber bei uns im Sprachgebrauch. Wir reden immer noch vom Fanprojekt, auch wenn man den Supporters Club macht.
Die Seele brennt, hört ja an, als ich war ich da. Die Seele brennt, hört mich in Lachen. We'll be right back.
30 Jahre vom Beginn bis zu diesem FPMG SC. Mhm. 1988 gab es die Gründung durch, Zitat, damals die aktivsten Fanclubs. Welche waren das?
Da war ein schönes Bild der Berliner Mauer, weil das Gründungstreffen fand spannenderweise in Berlin statt. Die dabei waren, die haben sich auch alle mit Graffiti verewigt auf der Mauer.
Ja, wir haben hier die Namen noch der Fanclubs, dieser aktiven Fanclubs von 1988, die dann tatsächlich das Fanprojekt gegründet haben.
Genau, also neben dem erwähnten Fanclub Lorelei 78 waren es die Mighty Dragons, Black League, die Hagener Löwen, die Spreeborussen, die Wölfe 96 und die Wuppermönche.
Wenn du rückblickend auf das Jahr 1988 guckst, du hast in einer Veröffentlichung gesagt, da gab es ja viele Faninitiativen in Deutschland. Was war das Besondere in Mönchengladbach? War das anders als anderswo?
Genau, also in Mönchengladbach stand eigentlich nie im Vordergrund, dass wir dort schon die Sozialarbeit oder die Sozialpädagogik in den Vordergrund stellen. Da sind wir auch sehr, sehr froh drum. Damals der Manager der Borussia, Helmut Kratzow, hat uns das Vertrauen geschenkt, dass wir mit unserer berühmt-berüchtigten Selbstregulierung in der Lage sind, unsere Kurve zu bereinigen. Also das ist wirklich ein Mandat, das wir damals bekommen haben, weil er treffenderweise sagte, von außen kannst du eigentlich eine Szene nicht in die richtigen Bahnen lenken, sondern das muss von innen kommen. Und das ist eigentlich das Besondere, was wir in Mönchengladbach gemacht haben. Wir haben gesagt, der innere Kreis der Fanszene, der belegt die Werte der Fankultur und trägt die in die Kurve rein und bereinigt damit, also bereinigen, das hört sich so ein bisschen an, als ob wir sehr, sehr verschmutzt waren seinerzeit, das ist gar nicht so. Also bereinigen bedeutet, einfach eine Wertekultur in die Fanszene einzubringen. Die Wertekultur war, dass wir gesagt haben, wir sind komplett unpolitisch, wir wollen uns nicht politisch in irgendeine Richtung, ob jetzt rechts oder links, orientieren, sondern wir sind unpolitisch. Und eine zweite ganz, ganz wichtige Botschaft ist, dass wir gewaltfrei sind. Stimmung ja, Randale nein, ist ja eines der berühmten Slogans, die wir seinerzeit hatten. Und das dritte, dieses Authentische, das wir gesagt haben, von Fans für Fans. Dass wir jetzt keine Außenstehenden sind, die nicht wissen, welche Bedürfnisse ein Fußballfan hat, sondern wirklich Insider im wahrsten Sinne des Wortes, die mit ihrer eigenen Idee letztendlich die Kurve mit einem Wertesystem befruchten, und dieses Befruchten hat halt dazu geführt, was wir jetzt über die letzten 30 Jahre entwickelt haben.
Gehen wir noch auf ein paar wichtige Momente in diesem Fanprojekt ein. 95, das Pokalfinale, hat eine Bedeutung gehabt. Das war die Ära Rolf Rüssmann. Worin lag die Bedeutung dieser Zeit?
Also wir konnten 95 das erste Mal eine Immobilie anmieten als Fanprojekt. Das war der eben schon erwähnte Fanladen. Bis dato waren wir nur eine Briefkastenfirma, also wirklich war es nicht das Wort. Es war eine Postfachadresse als Vereinsadresse, und mit der Gründung und mit dem Etablieren des Fanladens in Aiken waren wir plötzlich dann auch erlebbar. Also das war mir damals, ich war so in den Jahren 95 bis 97 noch nicht hier in Gladbach wohnhaft, sondern bin da immer gependelt. Ich hatte noch in Koblenz studiert. Und was mir immer gefehlt hat, war, dass du außerhalb der Spiele nach Mönchengladbach kommst und irgendetwas findest, wo du Borussia erleben kannst. Und das haben wir mit dem Fanladen entsprechend inszeniert, und das war schon sehr, sehr wichtig, dort einfach auch eine Begegnungsstätte außerhalb des Spieltages zu bekommen, indem man darüber reden kann, was ist dann eigentlich das Wichtige an Borussia und in der Fanszene, und da auch wirklich angefangen, unsere Themenabende und unsere Gespräche zu führen mit den Fans.
Gleichzeitig war es aber auch die Zeit, wo so die Kommerzialisierung stärker vom Verein angeschoben wurde.
Genau, das war eine richtig spannende Zeit. Im Erfolg macht man die größten Fehler, ist ja so eine Weisheit, und die haben wir 95 in der Tat erleben müssen. Damals gab es zwei Protagonisten, die Rolf Rüssmann in seine Marketingabteilung geholt hat. Auch ganz spannende Personen. Der eine ist inzwischen Geschäftsführer von Hertha, ist der Ingo Schiller. Und der andere war zwischenzeitlich Geschäftsführer von Sport 5, sprich der Vermarktung von Fußballrechten, und auch in Wolfsburg tätig als Manager. Das ist der Thomas Röttgermann. Rüssmann hatte beide damals geholt. Ja, die kamen gerade frisch von der Uni in Münster, und die haben bei Borussia so ihre ersten Marketingerfahrungen gesammelt, und das war schon ein sehr, sehr, ja, wie soll man sagen, harter Kampf, weil Rüssmann wollte den Verein in eine Richtung reinentwickeln, weil er wusste, am Bökelberg die finanziellen Möglichkeiten waren nicht so gegeben. Er wusste, dass sich der Fußball in eine Richtung entwickelt, wo man unbedingt europäisch spielen muss, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und so wurde sehr, sehr viel, ja, Kommerz in den Verein reingetragen, was überteuerte Fanartikel dann produziert hat, was auch ein überhaupt nicht mehr authentisches Bild der Borussia im Marketing gebracht hat. Und da hatten wir richtig Streit mit den Vertretern, so wie eben genannt. Und wenn man die Vita der beiden weiterverfolgt, hat man ja gemerkt, was die dann auch letztendlich für Urinteresse hatten. Und ein prägender Spruch bei einem Termin mit den beiden war, wer Käfer fährt, kann sich halt kein Mercedes leisten. Und mit dieser Denke waren seinerzeit die am Werke. Und tja, leider musste der Abstieg her, um uns vor diesem Übel zu befreien. Aber vielleicht war das dann auch die richtige Konsequenz, weil ich weiß nicht, wie sich Borussia entwickelt hätte, wenn das Vorhaben tatsächlich denn noch erfolgreich gewesen wäre.
Naja, es gab ja dann noch die Zeiten, wo immer von der Marke Borussia die Rede war. Zum Glück hat man das ja dann auch irgendwann überwunden. Mhm. Ja, du hast vorhin schon gesagt, der Abstieg war Fluch und Segen vielleicht für Borussia. Man ist ja aufgestanden, anders als andere Traditionsvereine. Und der nächste ganz große Quantensprung war natürlich der Borussia-Park. Mhm. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Aspekte in der Entwicklung des Fanprojekts jetzt mit und nach dem Stadionbau 2004 gewesen?
Also was ja wichtig war, als denn der Verein im Umbruch war nach dem Abstieg, dass dann die Leute, die dann das Ruder übernommen haben, gemerkt haben, wie wichtig es ist, auf die Fanbasis zurückzugreifen. Und gerade das Thema Stadionbau hatte ja seinerzeit auch schon Rolf Rüssmann sehr intensiv vorangetrieben. Und als es dann mit der neuen Vereinsführung in die Gespräche ging, wie soll denn das neue Stadion aussehen, gab es ein AK-Stadion, hieß das damals, wo dann auch maßgeblich die Leute des Fanprojektes mit dabei waren, um mit Borussia gemeinsam zu diskutieren, wie eigentlich das neue Stadion aussehen soll, damit es dann auch von der Fanszene akzeptiert wird und die wesentlichen Dinge, die wir dort erreicht haben, dass wir die richtig klasse Stehplatzkurve in der Nord haben, dass auch die Fankurve in der Nordkurve ist, das ist ein Riesenthema. Und was mich auch ganz stolz macht, dass Block 16 als Stimmungsblock hinterm Tor auch Block 16 ist. Also was sich so selbstverständlich anhört, das war nicht so selbstverständlich. Wir haben die ersten Pläne gesehen, wie die Blocknummerierung sein soll, und da war nicht Block 16 hinterm Tor, sondern irgendwie ein anderer Block, und auf unsere Initiative hin, die Durchnummerierung der Blöcke anders zu gestalten und Block 16 wieder hinter das Tor zu bringen, ist das ganze Thema entstanden. Und ich glaube, gerade in diesem Umbruch, den wir ja auch hatten vom Bökelberg in das neue Stadion, hat das unserer Fankultur richtig geholfen, dass Block 16 der Stimmungsblock hinterm Tor geblieben ist.
Mitgliedermäßig hat sich natürlich das Fanprojekt auch sehr entwickelt. Was sind denn so an Aufgaben im Tagesgeschäft fürs Fanprojekt jetzt seit 2004 hinzugekommen?
Ja, ich meine, wir haben jetzt so rund 6.500 bis 7.000 Mitglieder. Die ziehen alle um, die gehen alle in irgendeiner Form auch mal verloren mit ihren aktuellen Adressen. Also das hat natürlich dann auch immer so ein bisschen seinen Aufwand. Dann natürlich auch so ein bisschen Fluktuation in den Mitgliedern. Das ist natürlich dann auch ein Geschäft, das gemanagt werden muss. Und natürlich hier auch der Fanhausbetrieb, gerade an Spieltagen. Das kommt ja auch nicht alles so von alleine. Also da ist ein richtiges Team inzwischen dahinter, die sich da richtig professionell drum kümmern, dass hier das Tagesgeschäft funktioniert.
Dein Bericht heute auf der Fanprojektseite schließt du mit dem Hinweis, dass es einfach jetzt neue Wege in der Fanarbeit geben muss, um dann die nachfolgende Generation zu erreichen und dadurch auch den Fortbestand des Fanprojekts zu sichern. Mhm. Und da hat Borussia wirklich ein aktuelles Problem, das alle Vereine und Institutionen haben, weil man eigentlich um wenige Köpfe konkurriert und Köpfe, die sich nachhaltig und dauerhaft einfach auch für irgendetwas engagieren möchten. Wie denkst du, kann es gelingen, The Next Generation für das Fanprojekt zu interessieren und diese dann auch ans Fanprojekt zu binden?
Also was ist uns so aufgefallen? Erst einmal, wie erreiche ich eigentlich inzwischen die Leute? Liest keiner mehr Texte auf der Homepage. Das ist eigentlich eine Sache, die uns aufgefallen ist. Das heißt, wir versuchen jetzt gerade über andere Medienzugänge, ich habe eben ja schon mal davon erzählt, dass wir YouTube-Video drehen und solche Sachen. Das heißt, um überhaupt auch ein gewisses Wahrnehmungsgefühl in der jungen Generation zu haben, müssen wir ganz andere Kanäle nutzen. Dann haben wir natürlich über die letzten 30 Jahre hier so eine Art Selbstverständnis aufgebaut, ein Motto, na Gott, die sind eh da. Und da muss man auch aufpassen, dass dieses Selbstverständnis, dass es das Fanprojekt und den Supporters Club und diesen Fankultur-Werteerhalt, dass es das gibt, das hat natürlich alles mit Menschen zu tun. Und wenn wir uns nachher gemeinsam treffen zum dreijährigen Bestehen, da sind doch inzwischen sehr, sehr viele Kollegen schon sehr lange im Amt, im Vorstand. Und die Verjüngung haben wir zwar schon angestoßen, haben jetzt auch immer wieder junge Leute, die sich dann im Vorstand mit bewegen. Aber das ist schon ein bisschen ein kritischer Pfad, der gerade ist, insbesondere die Leute, die sich, ich sag mal, vom Borussia angesprochen fühlen und vielleicht gar nicht mehr diesen kritischen Geist haben unter dem Motto, na Gott, ich komme hier, um mir Fußball anzugucken, weil es ein Event ist, die werden wir ja nie in irgendeiner Form zu begeistern sein fürs Fanprojekt. Und da haben wir schon eine Aufgabe, wo ich auch aktuell noch nicht 100% weiß, ob uns das gelingt, dass es auch in 10 Jahren in der gleichen Qualität an FPMG Supporters Club gibt, was nicht mehr nur ein Altherrenverein ist. Ne? Ich meine, solange die, ihr Herz am FP haben, dabei sind, wird da nichts passieren. Aber man wird halt eben auch nicht jünger. Und das muss man halt eben dann auch aufpassen, dass wir in Anführungsstrichen da in den nächsten 20 Jahren nicht alle weggestorben sind und plötzlich keiner mehr da ist, der die Ideen dann aufgreift.
Ja, wie hast du denn persönlich vor, deine Fanlaufbahn noch zu gestalten?
ich sag's jetzt mal ganz platt, Walli hat es uns vorgemacht. Fansein kennt keine Altersgrenze, sondern man ist, das ist ja das Besondere in unserer Fankurve, auch sehr, sehr gerne gesehen, selbst wenn man dann ein gewisses Alter erreicht hat. Ganz im Gegenteil, man hat da sogar wirklich dann auch so viel Herzenswärme um sich herum. Und daher mache ich mir da keine Sorgen, dass ich irgendwie hier nicht mehr akzeptiert werde, wenn ich da mal 60 oder 70 bin. Man muss natürlich immer schauen, wie geht's beruflich weiter, was sind so andere Einflussgrößen, aber bisher habe ich das immer so gemacht, dass Borussia für mich ein nicht wegzudiskutierender Stellenwert ist und ich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle meine berufliche Karriere ein bisschen anders gestaltet habe, um der Borussia nahe sein zu können. Also ich wüsste jetzt nicht, was passieren sollte, dass ich einfach sage, nö, lass mal, ich bleib jetzt hier zu Hause und guck mir keine Ahnung was an. Also wüsste jetzt nicht, was passieren sollte.
Thomas, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch.
Nichts zu danken und an die Hörer einen schönen Gruß aus Mönchengladbach.
Wunderbar, besser kann es nicht sein. Und jetzt zum Abschluss die Elf von Niederrhein! Und jetzt aber
Der BK ist nämlich da.